Guten Morgen. So, jetzt hat jeder seinen Platz gefunden. Unser Thema heute Morgen, das Gleichnis vom Unkraut im Weizen. Ein Gleichnis ist eine bildhafte Geschichte, das war die bevorzugte Art von Jesus zu lehren. Also Jesus hat dadurch gepredigt und gelehrt, dass er Geschichten erzählt hat. Geschichten, Parabeln, Bilder aus der Natur, um geistliche Sachverhalte zu verdeutlichen. Und dieses Gleichnis vom Unkraut im Weizen, das klingt so niedlich, das klingt so nett irgendwie, so nach ein bisschen Gärtnern, ein bisschen Unkraut ausjäten. Aber dieses Gleichnis hier, ich sag's euch, das begleitet mich jetzt seit 2 Wochen und es ist wie der Schlag eines Hammers auf einen Amboss. Das hat mich wirklich in der Tiefe bewegt und auch erschüttert. Und wer sich auf dieses Gleichnis einlässt, wirklich einlässt, der wird erleben, dass die Zeit stehen bleibt, vielleicht manchmal sogar das Herz stehen bleibt, weil das so eine Wucht hat. Und nachher schlägt es natürlich wieder weiter, keine Sorge. Predigtserie haben wir jetzt abgeschlossen zu diesem Thema. Jesus beendet dieses Gleichnis mit dem Satz, wer Ohren hat, der höre. Wer Ohren hat, der höre. Und ich bete jetzt nochmal, dass Gott uns dieses Gleichnis übersetzt, dass er uns das gibt, was wir brauchen, dass wir bereit sind zu hören und zu empfangen, was heute für jeden Einzelnen von uns dran ist. Lieber Gott, danke für dein Wort. Danke für die Herausforderungen, die da drin liegen. Und ich bitte dich, dass du jedem das gibst und jedem das schenkst heute Morgen, was er für sich braucht. Amen. Das Gleichnis vom Unkraut im Weizen. Das Thema von diesem Gleichnis könnte man sagen, das Böse in der Welt. Oder wenn man es präzisieren will, und darum wird es nachher auch gehen, böse Menschen in der Welt. Wer an einen guten und liebenden Gott glaubt, wer glaubt, dass es Gott der liebende Vater ist, der es wirklich gut meint mit uns Menschen, der es nur gut meint mit uns Menschen. Und wer zugleich glaubt, dass dieser Gott, der es nur gut mit uns Menschen meint, auch allmächtig ist, dass der also voller Liebe ist und voller Macht, dass der in der Lage ist, alles zu tun und zu lassen, was er will, wann er will und wie er will, Liebe und Allmacht, der hat ein Problem, wenn er in die Welt hinausschaut. Das ist eine Mordspannung. Auf der einen Seite Gottes große Liebe zu seinen Menschen, auf der anderen Seite die Allmacht, die er hat, und dann das, was wir tagtäglich via Medien oder womöglich sogar selbst erleben. Also wieso dürfen, wenn Gott doch so voller Liebe ist und wenn er tun und lassen kann, was er will, wenn ihm nichts unmöglich ist, wieso dürfen dann irgendwelche IS-Terroristen ihr Werk tun? Unschuldige Menschen köpfen, verbrennen, mit Panzern überfahren und so weiter. Ich meine, wenn ich Gott wäre, ich will mir jetzt nichts anmaßen, ich glaube, ich würde da eingreifen. Ich würde da sagen, nein, jetzt reicht's. Wieso darf ein triebkranker Vater sein Kind jahrelang missbrauchen, ohne dass Gott eingreift, wo er doch eingreifen könnte und voller Liebe ist? Wieso darf das Böse sein? Wieso dürfen böse Menschen in dieser Welt ihr Werk tun? Oder auch, das sind ja auch natürlich kleinere Dinge, weniger schlimme Dinge. Warum hat Gott mich nicht davor bewahrt, als Kind von meinem Lehrer gedemütigt zu werden zum Beispiel? Ich war ein Kind, Gott liebt doch Kinder, der meint es doch gut und er hätte doch das verhindern können. Wieso lässt er böse Menschen ihr Werk tun? Wieso verhindert Gott nicht, dass speziell Kinder, aber auch andere Menschen gemobbt werden, geärgert werden, bis in den Selbstmord getrieben werden? Warum verhindert er es nicht? Das ist die Fragestellung, die hinter diesem Gleichnis steht. Das Böse in der Welt, das Thema. Das steht sozusagen auf dem Lehrplan von Jesus in dieser Predigt. Warum lässt Gott böse Menschen gewähren? Und natürlich muss man auch sehen, wir leben ja noch in verhältnismäßig guten Zeiten. Wir haben einen Rechtsstaat, wir haben gewissen Wohlstand. Wir sind nicht der Willkür aller Menschen ausgeliefert. Vor 2000 Jahren, als Jesus hier das gelehrt hat, war das ganz anders. Da waren die allermeisten Menschen, die es gab, waren Sklaven. Das war die größte Bevölkerungsschicht. Die waren ihren Herren ausgeliefert, auf Gedeih und Verderb. Jesus am Kreuz ist das beste Beispiel für einen riesen Justizskandal. Das sind Dinge, die sind uns eher fremd. Ich glaube, die Frage ist uns trotzdem sehr vertraut. Nur damals war sie noch viel, viel brennender. Ein Freund hat mir am Freitag gesagt, Daniel, du lebst in einer Blumenwelt. Das ist alles so, in deiner Welt ist alles so schön. Nein, ist es nicht. Die Frage vom Bösen stellt sich mir genauso. Aber wenn man mit bösen Menschen oder dem Bösen konfrontiert ist, stellt sie sich vielleicht sogar umso mehr. Das Gleichnis steht im Matthäus-Evangelium, also der guten Nachricht nach Matthäus, vermutlich der Zöllner. Zachäus hat einen Jesusbericht aufgeschrieben und nur er hat dieses Gleichnis so geschrieben. In Fachkreisen wird es auch eine Vegetationsallegorie genannt. Tolles Wort, gell? Kann man ein bisschen rumproleten. Vegetationsallegorie. Und dann gibt es noch eine bestimmte Gruppe von Menschen, für die wird es heute auch nochmal herausfordernd. Das sind Landwirte. Gibt es Landwirte unter uns? Hände hoch. Ja, ein paar Landwirte, ja genau, ich sehe welche. Gärtner, gibt es Gärtner? Und gibt es noch ein paar Balkonpflanzenzieher? Jawohl, genau. Weil, ich sage für euch, wird es heute schwierig, heute gibt es auch nochmal einen kurzen Schockmoment. Jesus hat sogar noch was zu sagen zum Thema Pflanzenschutz. Also auch da gibt es sozusagen auch noch eine Lehre mit. Und Jesus hat da sehr unorthodoxe Vorschläge zum Thema Pflanzenschutz. Also, jetzt haben wir ja lange Vorrede, gell? Jetzt sollte man dann auch mal anfangen, wenn man fertig werden will. Deshalb fangen wir jetzt mal an mit diesem Gleichnis. Das Gleichnis beginnt wie alles, was in der Natur beginnt. Es beginnt auf dem Acker und es passt hervorragend zur Jahreszeit. Es beginnt mit der Feststellung, es ist gesät. Also, wer jetzt noch nicht gesät hat, der ist spät dran. Das kann man sagen. So geht das Gleichnis los. Matthäus 13. Das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinem Acker säte. Vergangenheit, das ist schon passiert. Und hier wird sozusagen von Jesus gleich der Vergleichspunkt definiert. Um was geht's in diesem Gleichnis? Was ist das Thema? Um was geht's? Er sagt, das Himmelreich, das Reich der Himmel. In den anderen Evangelien, die anderen Evangelisten sprechen von Gottes Königreich, Gottes Welt. Also das ist die unsichtbare Welt, die unsichtbare Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, die wir nicht sehen können, die wir aber wahrnehmen können, die auch in unsere sichtbare Wirklichkeit hineinragt. Es geht um die Dinge des Himmels, es geht um geistliche Fragen, es geht um die Welt Gottes, die, so sagt es ja Jesus, ganz, ganz, ganz nahe herbeigekommen ist. Und nahe, Tom und ich, wir sind nicht nahe, wir sind weit voneinander weg. Jesus sagt, das Himmelreich ist ganz nahe herbeigekommen. Das ist ganz nahe. Und mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen säte. Und natürlich, damals wurde von Hand aus gesät. Da gab es noch keine Amazone-Sämaschine, die 4 Meter breit war und was weiß ich, sondern es war alles Handarbeit. Die Bibelkenner sagen, ja, ich kenne das Gleichnis. Ah, das ist aber ein bisschen langweilig. Da gibt es doch ein Gleichnis mit dem Säen. Ja, das gibt es, das steht im Markus-Evangelium, das ist das Gleichnis von der selbstwachsenden Saat. Ein tolles, schlichtes Gleichnis, der Bauer sät, der Bauer geht und dann schläft er und steht auf und schläft und gleichzeitig wächst die Saat. Also da wird gesagt, das Himmelreich, das Reich Gottes, das hat eine Kraft in sich, das will immer wachsen und das wächst einfach. Jetzt hier geht es nicht ganz so lieblich zu, nicht ganz so niedlich, da gibt es ein agrarfeindschaftliches Problem, könnte man sagen. Als aber die Leute schliefen, im anderen Gleichnis, da schläft der Landwirt auch und es wächst. Jetzt schläft der Landwirt und alle schlafen und jetzt passiert was anderes. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind, also der Feind dieses Menschen, und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Jetzt haben wir hier übrigens, wird die Frucht definiert, Weizen. Ist ja Rohstoff für ein wunderbares Bier. Da sieht man eigentlich, was das für ein Verbrechen ist, was hier angerichtet wird. Und der Mensch, der da sät, der hat einen Feind, jemand, der ihm schaden will. Und dieser Feind sät Unkraut zwischen den Weizen. Jetzt denkt man sich, naja, also als ich das zuerst gelesen habe, dachte ich mir, naja, wenn ich einen Feind habe und da so ein bisschen quasi so einen Botanikanschlag zu verüben, ja, das ist ja fast eine Spielerei. Also, da müsste man doch mal mit dem Caterpillar durch den Acker fahren und den mal so richtig verwüsten oder was weiß ich. Da könnte man doch viel, viel dramatischeren Schaden anrichten, als da einfach so ein bisschen Unkraut säen. Aber wenn man genauer hinschaut, um was es für sich für ein Unkraut handelt, dann sieht man, dass es schon eine ganz perfide Sache hier ist. Also das griechische Wort gibt tatsächlich her, dass wir heute genau wissen, also das da für Unkraut steht, also das der Matthäus aufgeschrieben hat, das gibt her, dass wir genau wissen, um welches Unkraut sich handelt. Und tatsächlich ist das Unkraut, das dieser Feind ausgesät hat, der sogenannte Taumellolch. Jetzt wird es wirklich botanisch hier. Und dieser Taumellolch hat zwei Eigenschaften. Die eine ist, das ist ein Gras, erstmal, so wie Weizen halt auch ein Gras ist. Sind ja alles Gräser. Wir leben vom Gras, wie die Kühe. Und der Taumellolch, also dieser Lolch, man kann den, wenn der wächst, kann man den fast nicht vom Weizen unterscheiden. Erstmal in den ersten Wachstumsphasen. Also man sieht nicht, was da passiert ist. Der da gesät hat, der erkennt nicht, dass er da Unkraut auf seinem Acker hat. Und die zweite Sache, das ist die dramatischere, dieser Taumellolch, der ist von einem, das ist auch eine Grasart, eine Getreideart, wenn man so will, von einem Pilz befallen. Und dieser Pilz ist giftig. Also das ist wirklich toxisch. Deshalb heißt es ja auch Taumellolch oder Teufelslolch. Die Menschen haben das früher immer wieder ins Mehl rein, das konnte man damals noch nicht so genau so gut reinigen oder man hat es nicht gemerkt. Und dann haben die das Brot gegessen und die Menschen haben sich vergiftet durch diesen Taumellolch, sind dann eben getaumelt, Atemnot bis hin in extremen Fällen zum Tod. Also das ist schon eine ganz, ganz miese Sache, was der Feind da macht. Übrigens, dank Pflanzenschutz ist diese Pflanze bei uns fast ausgerottet. Gibt es nicht mehr bei uns, aber im Nahen Osten schon noch. Ich glaube aber, wir verstehen dieses Bild. Wir verstehen diese Problematik. Das Thema ja nochmal, das Böse in der Welt. Und Jesus sagt, so findet ihr die Welt vor. So kommen wir in die Welt. Wir finden da gute Frucht und böse Frucht, gute Menschen und böse Menschen. Alles wild durcheinander. Das eine, beides wurde gesät, es ist da. Das liegt hier ja auch sprachlich in der Vergangenheit. So kommen wir in die Welt. Und da kann man nicht sagen, man kann das gar nicht so auseinanderhalten. Man kann nicht sagen, es gibt die guten Amis und die bösen Russen. Es gibt die guten Flüchtlinge und die bösen Deutschen und die bösen Flüchtlinge und die guten Deutschen. Das funktioniert alles so gar nicht. Wir können das gar nicht so erkennen. Überall gibt es Gute und Böse. Nächste Thema dann, der nächste Sprung, reifen lassen. Das geht weiter und das heißt, Jesus erzählt dann, als nun die Halme wuchsen und Frucht brachten, da fand sich auch das Unkraut. Also das Unkraut war natürlich schon vorher da, aber man hat es erst erkannt, man kann es erst erkennen mit der Frucht. Vorher kann man es nicht auseinanderhalten. Erst wenn da eine Ähre kommt, dann sieht man den Unterschied, dann kann sogar der Laie den Unterschied gut erkennen zwischen diesem Lolch und dem Weizen. Und das ist natürlich sehr interessant. Erst die Frucht zeigt uns die Natur der Dinge. Also am Anfang kann man nicht erkennen, was ist gute Frucht und was ist böse Frucht, was ist gute Frucht und schlechte Frucht, was ist gesund und was ist toxisch, was ist Lebensmittel und was ist Gift, was bringt Leben, was fördert Gesundheit und was nimmt Leben und was schädigt Gesundheit. Am Anfang lässt sich das nicht erkennen. Erst die Frucht, so lehrt uns Jesus hier, erst die Frucht zeigt uns die Natur der Dinge. Und ich meine, auch das gilt fürs Leben und speziell auch fürs geistliche Leben, für die Reise mit Gott. Manche Dinge, die muss ich wachsen lassen, um sie beurteilen zu können. Und anhand der Frucht, so lehrt uns Jesus, an dem, was da nachher reift, kann ich erkennen, ob etwas Gutes oder etwas Böses ist. Das heißt, manchmal braucht es Geduld, abwarten und reifen lassen. Und das gilt auch für ein Leben mit 20 oder 30. Kann man noch nicht sagen, was für eine Frucht ein Leben bringt. Da muss man wachsen lassen, reifen lassen. In diesem Fall ist es passiert und das ganze Unkraut wird sichtbar. So, und jetzt findet so ein Bruch statt in dieser Gleichniserzählung von Jesus. Bisher war es ja so eine Art botanische Beschreibung und jetzt entspannt sich ein Gespräch mit dem Hausherrn. So wird er hier genannt, griechisch der Despotes, also der Hausdespot. Aber das ist natürlich, das war einfach der Chef sozusagen. Da gibt's ein Gespräch und das liest sich dann folgendermaßen. Übrigens alles in der Luther-Übersetzung, das ist mein Beitrag zum Lutherjahr 2017. Viel mehr wird es aber auch nicht werden. So, da traten die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinem Acker gesät? woher hat er denn das Unkraut? Also das sind die Angestellten, hier sind es die Knechte, wörtlich eigentlich die Sklaven, also die da auf diesem Hof waren. Die sehen die Misere, die sehen diesen ganzen Lolch da wachsen und es muss viel sein, weil das hat sich ja nicht natürlich versamt, sondern hier hat ja einer mit Absicht alles voll gemacht mit diesem Lolch und die sagen, sag mal, seit wann hat die ZG so ein Schrottsaatgut oder was ist da los? Wieso wächst da so viel Unkraut? Und der Hausherr sagt zu ihnen, das hat ein Feind getan. Also der weiß sehr wohl, dass es nicht das Saatgut war gut und er hat auch gut gesät, sondern das war ein Feind. Das war ein Botanikanschlag, wenn man so will. Und dann wird es interessant und da sprachen die Knechte, die Sklaven, sind ja jetzt gemeinhin nicht für Initiative bekannt, willst du also, dass wir hingehen und es ausjäten? Die wollen da was machen, das stört die so. Die wollen da schaffen und die werden ja nicht bezahlt, die müssen so oder so schaffen. Die müssen von morgens bis nachts schaffen. Aber die wollen selbstständig, das waren gute Leute, gute Arbeiter, die sagen, hey, sollen wir das rausmachen, sollen wir das anpacken? Unkraut jäten heißt ja jetzt nicht mit dem Traktor durch die Gegend fahren, mit Klimaanlage und dann FM4 hören, sondern das ist hier richtig mit Hacke, richtig schwere Arbeit. Die wollen das freiwillig machen. So, und jetzt kommt dieser Schockmoment. Und er sprach, nein, ihr sollt nicht schaffen, auf dass ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Jetzt ist es ja so, und ich glaube, hier geht dieses Gleichnis und die Wirklichkeit ein bisschen auseinander. Nach meinem bescheidenen Verständnis muss Unkraut entfernt werden, um die Pflanze zu schützen. Herr Rauch, stimmt es? Kann man so behaupten, sagt er. Ah ja, okay, so ist es, genau. Also wer zu faul ist, das Unkraut zu bekämpfen, und es gibt ja immer wieder so Leute, die so ganz motivierten Garten anlegen, säen ist ja immer einfach, aber da muss man ja auch dranbleiben. Und wer zu faul ist, das Unkraut zu bekämpfen, der hat am Ende keine oder nur eine schlechte Ernte. So funktioniert es halt normalerweise. Pflanzenschutz heißt Unkraut weg. Aber hier sagt der Herr was ganz anderes. Er sagt, das Unkraut muss drin bleiben, um die Pflanze zu schützen. Bei ihm heißt Pflanzenschutz Unkrautschutz. Das ist ein Riesenunterschied zu dem, was wir sonst so haben. Ich will damit nicht sagen, dass ihr jetzt alles Unkraut wachsen lassen sollt. Das wäre die falsche Anwendung für dieses Gleichnis. Sondern hier, das Unglaubliche. Das ist eigentlich die Pointe von diesem ganzen Ding. Dem Hausherrn, dem liegt so viel an seinem Weizen, so viel an seiner Frucht, dass er sagt, das Risiko, dass die irgendwie gefährdet wird, das ist mir viel zu groß. Und wenn man das da ausreißt, unter dem Boden, da diese, wer so Weizenwurzeln kennt, der weiß, es ist alles miteinander verbunden. Die Gefahr ist viel zu groß, dass der Weizen geschädigt wird. Deshalb, ich kann das eine nicht entfernen, ohne das andere zu schädigen. Und deshalb, lasst's miteinander wachsen. Lasst's wachsen bis zur Ernte. Das finde ich total aufregend, das Prinzip, das da dahinter steckt. Wir haben jetzt über das Böse gelernt, oder auch über böse Menschen, wir werden es nachher noch sehen, hier geht es wirklich um Menschen, das macht es nochmal so dramatisch, dieses Gleichnis, dass es sich an seiner Frucht zeigt, an der Frucht zeigt sich. Und jetzt lernen wir hier, dass wir das Böse nicht bekämpft werden kann, ohne dass das Gute zumindest auch gefährdet wird. Also, ich sage es jetzt mal vereinfacht, ich hoffe, das kann man so sagen, wer Bomben auf IS-Stellungen wirft, tötet auch unschuldige Menschen. Das wäre genau das Prinzip. Wer das Böse ausmerzen will, gefährdet auch das Gute und muss dieses Risiko in Kauf nehmen. Der Hausherr sagt, nein, das will ich nicht. Aber man kann das auch auf, sagen wir, auf die Innerlichkeit, auf die Frömmigkeit übertragen. Als ich als junger Prediger, habe ich irgendwann realisiert, so ein edler Diener Gottes, wie ich gerne wäre, bin ich ja gar nicht. Und beim Predigen, da steht man vor einem Haufen Leute, da passiert immer viel. Da ist mir das sehr, sehr klar irgendwann vor Augen getreten. Da in meinem Herzen, da wachsen ja gute Sachen und böse Sachen. Alles wild durcheinander. Also auf der einen Seite ist da wirklich das Bedürfnis und der Wunsch, ich will Gott dienen. Und ich will euch dienen. Das ist absolut da. Das kann ich sagen. Vielleicht 40%. Aber dann gibt's da nochmal 20%. Blanker Stolz und Egoismus und sich wichtig machen und ein paar Lobs abkassieren am liebsten. Da geht's nur um mich. Das ist keine gute Frucht. Aber die wächst auch hier drin in meinem Acker. Und dann gibt es nochmal 40% völlig unklar, was da, ob das jetzt gut oder schlecht ist, keine Ahnung. Es ist halt da. Und als ich das am Anfang realisiert habe, habe ich gedacht, Mensch Gott, wie kann jemand, der so gemischt reine Motive hat, wie kann der dir dienen? Ich muss das lassen. Ich darf nicht mehr predigen, weil das ist nicht gut. Da geht es ja auch um mich und da wächst ja dann auch mein Stolz und so weiter. Aber wenn ich das lassen würde, würde ich genau das auch machen. Da würde ich auch das Gute nicht mehr tun. Ich müsste alles lassen am Ende. Und dann wäre auch nichts Gutes mehr getan. Deshalb, so verstehe ich dieses Gleichnis, alles wachsen lassen. Ich muss halt damit leben, ich muss es halt aushalten. Und es ist schon gut, ab und zu einen Blick auf seinen Acker auch zu werfen. Aber das Gute zu lassen, das Gute zu lassen, um das Böse auszureißen, führt am Ende dazu, dass auch das Gute ausgerissen wird. Und das ist nicht im Sinne Gottes. Das Gute hat Vorrang vor dem Bösen. Und interessant, es gibt ja wie so einen Drang, dieses Böse bekämpfen zu wollen. So ein Reflex ist das fast. Sieht man ja hier bei diesen Knechten, bei diesen Sklaven. Die wollen unbezahlt, wenn man so will, ehrenamtlich, wollen die dieses Böse noch ausmerzen. So motiviert sind die. So hoch ist dieser, das Böse muss weg, Reflex. Aber Jesus lasst es wachsen, sagt er, bis zur Ernte. Wartet die Ernte ab und dann geht es weiter hier. Ernte abwarten und wir sehen auch jetzt, es ist gesät, es liegt in der Vergangenheit, es reifen lassen. Da würden wir uns etwa zeitlich befinden, sprachlich. Und die Ernte, die liegt definitiv in der Zukunft. Um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, und jetzt interessant, die Schnitter, gell? Die Knechte, die haben da keine Arbeit. Die wollen arbeiten, aber die dürfen nicht. Die bekommen ein Arbeitsverbot in dieser einen Sache. Die mussten sicher viel schaffen als sonst, aber in dieser Sache wird nicht geschafft beim Hausherr. In dieser Sache nicht. Sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne, aber den Weizen sammelt in meine Scheune. Zur Ernte spielt es dann keine Rolle, da wird sowieso alles rausgemacht, da wird sowieso alles ausgerissen. Und da wird dann sortiert. Aber diese Arbeit nehmen nicht die Knechte vor. Das nehmen nicht die, die da angestellt sind. Die nehmen nicht die Erntearbeit vor, sondern das sind die Schnitter. Also, was wäre die Anweisung? Das Unkraut nicht ausreißen, das Unkraut aushalten, das Böse im Acker zu ertragen und dann bis zur Ernte warten und dann kommt das Unkraut raus und wird verbrannt. Soweit hier jetzt erstmal unser Gleichnis. Gell, und jetzt muss man natürlich fragen, ja, was will uns Jesus da wirklich damit sagen? So richtig verstehe ich es nicht. Wer das denkt, euch kann ich gratulieren. Damals war es auch schon so. Kein Mensch hat verstanden, was Jesus da eigentlich gelehrt hat. Steht sogar in der Bibel. Jesus selber hat gesagt, ich predige in Gleichnisse, damit ihr es nicht versteht. Also das ist schon ganz, eigentlich eine, die richtige Reaktion, wenn man das nicht in der Tiefe versteht, was Jesus da eigentlich sagen will. Und es war schon mit seiner ersten Predigt so, dass die Leute nicht verstanden haben. Keinen Checker, was das soll. Die Freunde von Jesus, die sind so irritiert, dass sie ihn nachher drauf ansprechen. Gleichnis verstehen. Das gibt da nachher so eine Aftershow-Party, könnte man sagen, bei Jesus im Haus. Da kommen auch die ganzen Jünger zusammen und dann sagen sie, dann wollen sie es wissen. Und sie sagen zu ihm, Herr, deute uns das Gleichnis vom Unkraut im Acker. Wir haben es nicht kapiert. Wir wissen nicht, was du von uns willst. Erklär es uns bitte. Und tatsächlich tut Jesus seinen Jüngern diesen Gefallen und legt sein eigenes Gleichnis aus. Das ist auch gut so, weil ohne die Auslegung von Jesus hätte ich das Gleichnis anders ausgelegt. Finde ich auch nicht schlecht, meine Auslegung. Aber ich sage mal, da muss man sich natürlich jetzt schon ein bisschen den halten, der das Gleichnis auch erfunden hat. Sonst wird es schwierig. Es gibt natürlich auch Theologen, die sagen, das hat die Gemeinde später reingeschrieben. Dann ist das auch einfacher aufgelöst. Ah, so mutig war ich dann nicht. Also, Jesus macht seinen Freunden den Gefallen und erklärt ihnen, was das Gleichnis bedeutet. Nochmal, wer Ohren hat, der höre. So endet er seine Erklärung. Wer Ohren hat, der höre. Und dann geht es, zack, hier, Hammerschlag auf den Amboss, Einschlag auf den anderen. Er antwortete und sprach zu ihnen, der Menschensohn ist's, der den guten Samen sät. Der Menschensohn, für alle, die biblisch nicht so bewandert sind, das ist ein Bild aus dem alten, aus dem jüdischen Teil der Bibel auf den Messias, auf den Erlöser. Und Jesus selber hat sich als Menschensohn bezeichnet. Also er hat für sich selber in Anspruch genommen, ich bin dieser Messias, ich bin dieser Erlöser, der im Buch Daniel viele hundert Jahre vor Jesus vorausgesagt wurde. Jesus sagt, ich bin dieser Menschensohn weil er sich selber Menschensohn nennt und sagt also, ich bin's, der diesen guten Samen sät. Jesus bringt den guten Samen in die Welt. Jesus bringt die guten Menschen in die Welt. Ohne ihn gibt es keine Ernte. Ohne Jesus wäre alles sinnlos. Dann der Acker ist die Welt. Und das ist sehr wichtig. Der Acker ist die Welt. Griechisch steht hier Kosmos. Kosmos bedeutet alles, was geschaffen ist. Es gibt Leute, die sagen, der Acker ist die Kirche oder ist die Gemeinde. Die legen das sehr eng aus. Die legen das nur auf die Kirche aus und sagen, in der Kirche gibt's halt deshalb Gutes und Böses und das muss da alles sein und das darf da alles sein. Gar kein Problem. Das muss, darf da alles wachsen. Aber hier steht nicht, der Acker ist die Kirche. Hier steht, der Acker ist die Welt. Alles, was geschaffen ist. Überall, auf der Erde und auf dem Mond, wenn da mal irgendwann Menschen sind und auf dem Mars, wenn da mal irgendwann Menschen sind, wächst Gutes und Böses. So finden wir die Welt vor. Gibt es gute Menschen und gibt es böse Menschen. Und jetzt kommt's, das hat mich wirklich umgetrieben, geärgert, das hat mich wirklich provoziert. Dann sagt Jesus, der gute Same, das sind die Kinder des Reiches. Reichs haben wir vorher schon mal gehört. Das Himmelreich, das war der Vergleichspunkt, Gottesreich. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen, des Bösen. Und da provoziert mich Jesus unglaublich. Also dieser Dualismus. Es gibt gute Kinder des Reiches und Kinder des Bösen. Wenn ich das Bild zeichnen würde auf dem Acker, da wären noch allerhand verschiedene Früchte, die auch noch irgendwie dazugehören, die nur halb dazugehören, die vielleicht nur schön sind, aber keine Früchte haben, aber auch ihre Berechtigung haben. Da wäre richtig was geboten auf dem Acker. Jesus kennt hier nur Monokultur. Es gibt zwei Sorten, Weizen und Unkraut, Lolch. Was anderes wächst da nicht. Es gibt gute Menschen, Kinder des Reiches, die in einer Beziehung zu diesem Reich Gottes sind, zu Gott sind, und dann gibt es die Kinder des Bösen. Mehr gibt es da nicht. Oh, das hat mich umgetrieben. Aber ist gut, da muss man sich manchmal auch dran reiben. Und woran erkennt man den Unterschied? Woran erkennt man den Unterschied zwischen den Kindern des Reiches und den Kindern des Bösen? Woran? An der Frucht. Allein an der Frucht. Nicht die Konfession entscheidet, ob man Täufer ist oder was weiß ich was, spielt keine Rolle. Das Aussehen, die Hautfarbe, die Sprache, die was weiß ich was, alles spielt alles keine Rolle. Was macht den Unterschied, den messbaren und sichtbaren Unterschied? Die Frucht. Allein an der Frucht erkennt man den Unterschied. Fordert mich natürlich extrem raus zu fragen, trägt mein Leben denn Früchte? Bringt mein Leben Früchte? Wächst da was? Gibt es da irgendwann mal was zu ernten? Wie sieht das aus? Und dann kommt der nächste Hammer, dann geht's weiter, Vers 39 habe ich, ah ja, das geht ja hier weiter, so. Der Feind, der es sät, ist der Teufel, der kommt auch noch vor, der Teufel ist da, der ist engagiert, es gibt nicht nur das Böse, sondern auch den Bösen, der sogar die Ursache ist für die Bösen, wenn man so will. Und die Ernte ist das Ende der Welt. Also Jesus packt da so in etwa alles rein, was irgendwie ein Aufreger ist an kirchlichen Predigtthemen. Das Böse, der Teufel, Endzeit, Gericht, alles packt er da gerade mal schnell mit rein. Ernte, Ende der Welt. Man kann es auch anders übersetzen, die Vollendung des Äons, also Vollendung des Zeitalters. Das klingt irgendwie besser. Bei Ende der Welt, da denkt man mehr an so Science-Fiction-Filme. Da kommt dann irgendwann, willkürlich passiert da irgendwas. Jesus war ein großer Endzeit-Fan. Matthäus 13, Endzeitgleichnisse, Matthäus 25, Endzeit, also der war absoluter Endzeit-Fan. Aber er hat es ein bisschen anders verstanden. Vollendung, er spricht von der Vollendung des Zeitalters, die Erntezeit, da wächst was. Also da geht nicht einfach nur die Zeit ihren Gang, sondern da reift ja was, da reift ja eine Frucht, im Guten wie im Bösen. Und irgendwann ist die Frucht reif. Und dann, wenn die Frucht reif ist, dann kommt die Ernte. Dann. Aber erst dann kommt die Scheidung zwischen Lolch und Weizen, zwischen Schafen und Böcken, zwischen guten und bösen Menschen. Die Schnitter sind die Engel. Da gibt es wieder Bezüge im Neuen Testament, Matthäus 25, wie Jesus die Engel aussendet, wenn eben die Zeit vollendet ist, damit sie dann die Trennung, die Scheidung, das nennt man auch Gericht, vornehmen. Und wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird es auch am Ende der Welt gehen. Das Feuer in der Bibel immer ein Zeichen für Gericht. Deshalb noch eine Ergänzung zu letzten Sonntag, ist das Verbrennen von Menschen und war das Verbrennen von Menschen für die Kirche immer schwierig. Immer schwierig. immer ein Zeichen von Gericht. Deshalb hat man leider in der Kirchengeschichte auch Menschen verbrannt. Ewiges Feuer, Bild für einen Ort, wo die bösen Menschen hinkommen. Und dann geht es weiter, Vers 41. Der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alle Ärgernisse, alle, die da Unrecht tun oder das Unrecht. Das sind hier eigentlich die Gesetzlosen, die sich an nichts halten, die willkürlich sind, die böse sind, die das Recht für sich in Anspruch nehmen, die selber Gott spielen. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Halt. Entschuldigung. Da haben wir es ja, genau. Das nennt man wirklich irgendwie auch eine Höllenpredigt, gell, was Jesus da macht. Ich hatte so vor 3 Wochen den Eindruck, ich soll über dieses Gleichnis predigen. Und manchmal ist es rechtssicher, wenn man jetzt Bibelwissen nicht so vollendet ist. Und dann habe ich da begonnen, da mich vorzubereiten und habe gemerkt, wow. Aber dann konnte ich auch nicht mehr zurück. Das war klar, das ziehe ich jetzt durch. Höllenpredigt direkt von Jesus. Die toxischen, die bösen Menschen, die Gesetzlosen kommen ins Feuer. Das provoziert. Und das provoziert auch mich. Gestern Abend habe ich mich mit einem Freund noch unterhalten, am Lagerfeuer im Bregenzer Wald. Der ist jetzt nicht, also schon auch, ja, also so halbkirchlich unterwegs oder eigentlich nicht. Und dann haben wir da über dieses Gleichnis geredet. Ich habe gesagt, du, ich muss dir jetzt mal noch was vorlesen, mich interessiert deine Meinung. Und dann war natürlich was los. Da haben wir an dem Lagerfeuer diskutiert. Dann sagt er, ja, wie kann das sein, diese bösen Menschen, dass die da verbrannt werden, wie kann Gott sowas tun? Und das sind berechtigte Fragen, das löst auch ein gewisses Unbehagen aus. Und ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll, ich kann die Spannung nicht rausnehmen, dieses Unbehagen bleibt, gell, in diesem Gleichnis. Das Einzige, was man da sinnvoll mitmachen könnte, mit diesem Unbehagen, wenn man das spürt oder wenn das eine Art Angst auslöst, zu sagen, sich nun mal selber zu überprüfen, bin ich auf einem guten Weg, lebe ich mit Jesus, bin ich mit Gott unterwegs. Das wäre eine gute Möglichkeit, dieses Unbehagen, das halt dieses Gleichnis nun mal auslöst und das ich nicht entfernen kann, gut zu nutzen. Die Energie, die da drin liegt, nun mal gut zu nutzen, zu sagen, bin ich auf dem richtigen Weg, bin ich auf dem Weg des Glaubens, bin ich auf dem Weg mit Jesus, bin ich auf dem Weg, an dessen Ende auch Früchte stehen. Nur so kann ich mir denken, kann man mit dem irgendwie hilfreich umgehen. Und dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat, der höre. Ende der Welt. Vielleicht noch kurz hier ein Gedanke dazu. Für uns ist dieses Ende der Welt, dieses Gerichtsthema ja in der Regel angstbesetzt. Aber es muss eigentlich nicht angstbesetzt sein. Wir haben es hier mit einem Erntegleichnis zu tun. Die großen Feste in der Bibel sind immer Erntefeste. Also Ernte ist ein absoluter Grund zur Freude, auch bei uns. Das sind Freudenfeste. Meine Frau, die ist ja Imkerin, die imkert jetzt seit, weiß nicht wie vielen Jahren, 4 Jahren vielleicht. Letztes Jahr gab es keinen Honig, aber viel Arbeit. Dieses Jahr, diese Woche, konnte sie das erste Mal richtig Honig ernten. Das ist kein trauriger Tag, das ist ein Freudentag, das ist ein Fest für sie und für uns natürlich auch wenn wir uns bei der Arbeit raushalten natürlich, aber nachher beim Genuss sind wir dann schon dabei. Das ist was Schönes, die Ernte ist was Wunderbares, das ist ein Riesengeschenk, da freut man sich drauf. Und das gilt auch hier. Wir müssen keine Angst haben vor diesem Gericht und vor dieser Endzeit und was da alles steht. Wir brauchen keine Angst haben. Das ist ein Erntefest, das erwartet uns. Die Gerechten werden leuchten wie die Sonne, strahlen wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Und ich bin mir sicher, Christen in Syrien, Christen in Nordkorea, verfolgte und unterdrückte Menschen, Menschen, die unter der Gewalt und Brutalität anderer leiden, wenn die dieses Gleichnis lesen, ihr Herz jubelt, ihr Herz lacht. Sie freuen sich, weil sie wissen, das Böse ist nicht endlos, das Böse ist endlich. Und die bösen Menschen sind endlich. Und die Willkür der bösen Menschen ist endlich. Das kommt der Tag der Ernte. Und dann hört es endlich vorbei, dann hört es endlich auf. Also, was machen wir jetzt mit diesem Gleichnis? 5 Punkte, ganz schnell, in aller Kürze eine Zusammenfassung. Ich glaube, wir alle stehen auf dem Acker der Welt. Und auf diesem Acker gibt es gute und böse Menschen, überall, egal wo wir hinkommen. Es ist gesät. Hier, es ist gesät. Und diesen Zustand müssen wir aushalten. An diesem Zustand können wir nichts ändern. Wir finden diesen Zustand so vor. Es ist noch nicht Erntezeit, auch das kann man sagen. Das Böse und das Gute ist noch nicht reif. Wir würden gerne ernten. Die Knechte, die wollen ernten. Wir würden gerne das Böse ausreißen. Wir würden gerne das Böse ausmerzen, weil es uns stört. Aber das ist nicht unser Job, das Böse in der Welt auszumerzen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, das Böse auszuhalten. Das Böse auszuhalten, bis es dann vollends aufgereift ist. Dann wird es nämlich seine wahre Natur zeigen. Aber, und das ist das Schöne in diesem Gleichnis, und das unterscheidet das Gleichnis zur Wirklichkeit. Das Böse und die Bösen, die können uns nicht davon abhalten. Die können niemanden davon abhalten, Frucht zu bringen. Jeder kann Frucht bringen, egal auf welchem Acker er steht und egal wie eng er umstellt ist vom Bösen, wie umzingelt er vom Bösen ist. Jeder kann Frucht bringen. Das Böse und die Bösen können uns nicht davon abhalten, Frucht zu bringen. Die können nicht verhindern, dass wir Gutes tun. Und dann, die Ernte kommt. Die Ernte kommt. Eines Tages ist es soweit, da ist die Zeit reif. Am Ende siegt die Gerechtigkeit. Wer Ohren hat, der höre. Amen.
Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen, sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. So segne euch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.